Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, da habe ich mir die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Ja, ist auch mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Und meine erste Antwort lautete, ich bin Mark Förster. Und dann irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist ja nur mein Name. Dann würde ich ja meine Identität verlieren, wenn ich bei der Hochzeit meinen Namen ändern würde. Also kann es nicht sein, dass ich Mark Förster bin. Dann habe ich gedacht, wer bin ich? Ich bin Pastor. Ach nee, das ist ja nur mein Beruf. Ich wäre ja auch ich, wenn ich kein Pastor wäre. Und dann habe ich weitergedacht. Man könnte mich auseinandernehmen, man könnte mir neue Niere geben, man könnte mir ein neues Herz plantieren. Man könnte mir rechten Arm abnehmen oder linke Bein und trotzdem wäre ich immer noch ich. Das könnt ihr mal zu Hause machen, jetzt nicht bei der Predigt, aber zu Hause. Überlegt mal, was man euch wegnehmen kann und ihr trotzdem noch ihr selbst seid. Das ist ganz schön viel, habe ich festgestellt. Wer bin ich eigentlich? Und heute wollen wir uns auf den Weg machen und gucken, was sagt die Bibel eigentlich, von woher wir uns definieren sollen. Und ich möchte einen Text lesen aus dem Philipperbrief, Philipper 3, die Verse 12 bis 21. Und ich denke, wer zum Frühsport aufstehen kann, der kann auch zum Wort Gottes aufstehen, um Gott die Ehrfurcht zu geben, um ihn wirklich zu ehren und vor ihm zu stehen. Ich lese Philipper 3, die Verse 12 bis 21. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lass uns alle, die wir ergriffen sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du gegenwärtig bist, weil du es zugesagt hast. Wir danken dir dafür, dass wir dich auch heute erleben und erfahren dürfen, auch in diesem Gottesdienst, durch dein Wort, durch die Gemeinschaft, durch die Lieder, die wir gesungen haben. Herr, du möchtest uns begegnen. Und wir bitten dich darum, dass wir uns dir nicht verschließen, sondern dass wir mit offenem Herzen hier sind und dass wir dich hineinlassen durch dein Reden, durch dein Handeln an uns. Amen. Nimm gerne wieder Platz. In der Predigtreihe das zweite Thema heißt Himmelsbürger, das bin ich. Und deshalb möchte ich heute darauf eingehen, wie Gott die Menschen sieht. Also die himmlische Perspektive einnehmen. Letztes Mal ging es ja um die irdische Perspektive. Wer bist du? Was hast du für ein Bild von dir? Und heute wollen wir uns um Gottes Perspektive ein wenig näher ansehen. In dem Vers 20 steht, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt. Das ist unsere Heimat. Da gehören wir hin. Und ich habe mich gefragt, hier steht, unsere Heimat ist der Himmel. Wer ist eigentlich denn damit gemeint? Sind das alle Menschen, die hier gemeint sind? Sind das alle Menschen, die heute Morgen hier sind? Oder nur ein Teil? Oder vielleicht auch keiner? Jupp Schmitz, vielleicht kennt ihn keiner von euch, das macht aber auch nicht, das war ein Kölscher Jung und hat Schlager- und Karnevalslieder gesungen. 1952 hat er folgendes Lied gesungen, wir kommen alle in den Himmel. Und in dem Lied heißt es, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das hätte ich nicht geschafft. Das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt, ich lass gern euch rein, ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Was ihr getan, steht im Buche der Zeit, ob ihr nun Schmitz oder Müller seid. Alle die Zahlen, die sauber geführt, werden am Ende addiert. Doch diese Rechnung hat keinen Verdruss, sie bringt uns alle nur Plus. Schön, oder? Wir kommen alle in den Himmel. Und dieser Jupp Schmitz, der beruft sich auf ein Buch, wo alles addiert wird. Ich möchte euch jetzt den Bibeltext dazu lesen, zu diesem Buch. Er steht in Offenbarung 21, Vers 27. Und nichts Unreines wird hineinkommen in den Himmel. Und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Das ist die Wahrheit. Alle, die im Lebensbuch des Lammes stehen, die kommen in den Himmel. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir in den Himmel? Wie kommen wir dahin, dass wir in das Lebensbuch des Lammes geschrieben sind? Ich möchte dazu nochmal den Vers 20 lesen. Unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. In diesem Vers 20 wird uns ein Hinweis darauf gegeben, wo Jesus Christus ist, da wo wir hinwollen. Er ist im Himmel. Und dann müssen wir weiter fragen, wie ist Jesus eigentlich dahin gekommen? Wie ist Jesus in den Himmel gekommen? Und da sagt die Bibel auch ganz eindeutig, wie Jesus Christus in den Himmel gekommen ist. Und das Glaubensbekenntnis, was wir als Christen manchmal sprechen in den Gottesdiensten, es zeigt diesen Weg an. Jesus Christus ist für uns gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgefahren in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes, des Vaters. Das ist der Weg, den Jesus Christus gegangen ist. Und Jesus Christus hat gesagt, es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg zum Vaterhaus. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als diesen Weg. Und dann sagt Paulus im Römerbrief, wie das geschehen kann, dass wir diesen Weg auch gehen können. Wie wir den Weg von Jesus zu unserem Weg machen können. Und dann sagt Paulus in Römer 6, wer das nachlesen möchte in den Versen 4 bis 8, da sagt er, wir, die wir getauft sind, sind mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit ihm, mit Jesus Christus gestorben. Wir sind mit Christus begraben. Und wir sind auch mit Christus Jesus auferstanden. Und deshalb ist es so wichtig, die Taufe immer wieder auch als das zu sehen. Als Bekenntnis, ja, ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt. Wir identifizieren uns in der Taufe mit dem Weg von Jesus Christus und sagen damit, Jesus Christus hängt am Kreuz für mich. Eigentlich müsste ich am Kreuz hängen, nicht Jesus. Das Kreuz ist eine Strafe für die schlimmsten Verbrecher. Und Jesus Christus, von ihm wird in der Bibel gesagt, Jesus Christus hat nie eine einzige Sünde getan. Jesus Christus hat nie einen Fehler auf dieser Erde gemacht. Und trotzdem hat er den schlimmsten Verbrechertod der damaligen Zeit über sich ergehen lassen. Warum hat er das gemacht? wegen dir und wegen mir. Jesus Christus möchte, dass du lebst. Und eigentlich hättest du für das, was du falsch gemacht hast, hättest du eine Strafe verdient. Nicht, weil du der schlechteste Mensch auf der Erde bist, sondern weil Gott das so festgelegt hat. Und Paulus sagt auch im Römerbrief, die Bezahlung für die Sünden, für die Fehler, die du gemacht hast, das ist der Tod. Gott hat dieses festgelegt. Aber er sagt auch, du musst nicht sterben. Wenn du Jesus Christus annimmst, als dein stellvertretendes Lamm, was am Kreuz gestorben ist. Und hier kommt dieses Lamm ins Spiel. Die Bibel redet davon, dass Jesus Christus das Lamm Gottes gewesen ist. Das hat Johannes gesagt, als er Jesus zum ersten Mal gesehen hat am Jordan. Siehe da das Lamm Gottes, das der Sündenwelt getragen hat oder trägt. Er hat das für dich getragen, damit du die Strafe nicht mehr ertragen musst. Und Jesus hat selbst gesagt, jeder kommt zum Vater, jeder kommt in den Himmel, wenn er diesen Weg geht, mit mir ans Kreuz, mit mir in den Tod, aber dann auch mit mir in den Himmel. Und wenn du das für dich bejaht hast, dann darfst du sagen, ja, ich bin ein Himmelsbürger. Und an dieser Stelle möchte ich dich bitten, darüber nachzudenken, ob du wirklich ein Himmelsbürger bist, ob du sagen kannst, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben. Ich akzeptiere das, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Wenn nicht, wenn du das noch nicht für dich entschieden hast und klar hast, dann möchte ich dich bitten, kling dich aus der Predigt aus und mach dir darüber Gedanken, ob du ein Himmelsbürger bist oder nicht. Das ist eine entscheidende Frage. Das ist die Entscheidung, die letztendlich darüber entscheidet, ob du am Ende nach deinem Leben, nach deinem Sterben im Vaterhaus sein wirst oder nicht. Und deshalb ist das nicht so wichtig, was jetzt als nächstes kommt für dich, sondern für dich ist diese Frage wichtig. Die Predigt kannst du auch später im Internet nachhören. Mach dir bitte Gedanken, ob du ein Himmelsbürger bist oder nicht. Und dann lade ich dich ein, wenn du dazu Fragen hast, geh zu dem Tisch, zum Stehtisch hinten oder unten nach dem Gottesdienst und stell genau diese Frage, wie kann ich ein Himmelsbürger werden? Oder vielleicht auch die Frage, bin ich schon ein Himmelsbürger? Und am Ende des Gottesdienstes werde ich hier stehen und werde dir diese Frage beantworten und deine Fragen beantworten, wenn du es möchtest. Aber geh nicht nach Hause, ohne dass du weißt, ob du wirklich ein Himmelsbürger bist oder nicht. Wir gehen weiter. In Vers 20 steht ja noch mehr. Da steht ja, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus, der Christus, der Herr lebt, von dem wir Jesus Christus auch erwarten. Das ist die Erwartung, die Paulus hat. Er erwartet, dass Jesus Christus einmal wiederkommt. Und diese Erwartung zieht sich durch den ganzen Philipperbrief. Die Vorfreude auf das, was mal kommen wird. Die Vorfreude, die Paulus hat und alle Christen, dass Jesus Christus wiederkommt. Die ist im ganzen Philipperbrief zu spüren. Und auch in unserem Predigttext steht das. In Vers 12 steht, in Philipper 3, Vers 12, Ich jage dem nach, ich möchte das erbeuten, ich will das haben, ich will das ewige Leben haben. Und dann steht dann in Vers 13, ich strecke mich danach aus, ich recke mich, ich will es erlangen. Das ist eine Sehnsucht, das ist kein Abmühen, das ist kein Abarbeiten, sondern die Sehnsucht, die Paulus hat, bei Jesus zu sein, im Himmel zu sein, im Vaterhaus zu sein. Je länger man Christ ist, habe ich das Gefühl, dass diese Sehnsucht verloren geht. Erst wenn es dann wieder ans Sterben geht, dann kommt diese Sehnsucht wieder. wenn man sich darauf vorbereitet, dass man hier irgendwann seine Zelte abbricht und dann irgendwo seine Zelte wieder neu aufschlagen muss, wenn man sich die Frage stellt, was kommt nach dem Leben, was kommt nach dem Sterben, dann entwickeln Christen wieder diese Sehnsucht bei Jesus zu sein. Aber Paulus lebt noch und er ist noch nicht so alt, aber er hat diese Sehnsucht, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sein. Und es gibt nichts Schöneres für einen Christen, wenn er in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Wenn er die Gemeinschaft spürt. Und das ist das, was viele junge Christen haben. Die laufen von einem Event zum nächsten, um Jesus Christus zu erleben, um diese Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Hast du diese Sehnsucht noch? Diese Sehnsucht, Gott zu erleben? Gemeinschaft mit ihm zu haben? Paulus hatte diese Sehnsucht nach dem Himmel. Nicht, weil er lebensmüde geworden ist. Nicht, weil er hier auf dieser Erde nichts mehr zu tun gehabt hätte. Nicht, weil ihm das Leben keinen Spaß mehr gemacht hätte, keine Erfüllung mehr gebracht hat. Nein, weil er gesagt hat, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Warum? Weil ich dann bei Gott bin, weil ich dann das Ziel meines Lebens erreicht habe. Lebst du noch mit diesem Gedanken, der Himmel ist mein Ziel, die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist mein Ziel? Paulus hat es gemacht. Und die Bibel, die berichtet davon, dass Jesus Christus einmal wiederkommt. Und dieser kurze Ausschnitt, Jesus wird einmal wiederkommen, das ist ein Bild, was die Bibel benutzt, nämlich von der Hochzeit. Damals war es so, dass der Bräutigam die Braut aus der Familie geholt hat und in sein eigenes Haus geholt hat. Also aus des Vaters Haus raus, von dem irdischen Vater, hin in das neue Haus, was dann Braut und Bräutigam dann zusammen beziehen. Und Jesus Christus, er hat immer wieder das Bild benutzt und Paulus greift das auf, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird, wenn er die Hochzeitsvorbereitung getroffen hat. In Johannes 14, da steht in Vers 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir holen. Und ich ergänze, wie ein Bräutigam seine Braut zu sich holt. Das ist das Bild, was Paulus hier aufgreift. Wir sind heute Morgen hier hingefahren und wir haben schon die ersten Kirschbäume blühen sehen. Es ist schön, morgens, wenn die Sonne so gerade über den Berg kommt, die Natur zu genießen, den Neckar so vor sich hin plätschern zu sehen, rechts und links manchmal die Bahn fahren. Es ist einfach schön, in der Natur zu sein. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr heute Nachmittag vielleicht spazieren geht und die Natur genießt, dann werdet ihr merken, wie schön Gott alles gemacht hat. Wenn ihr andere Menschen seht, oder wenn ihr am Spielplatz vorbeikommt und dann seht, wie die Kinder dort schaukeln oder irgendwas anderes machen, dann wird man dankbar und dann wird man erfüllt von dem, was Gott gemacht hat. Von der Natur, von der Schönheit. Gott hätte ja auch alles schwarz-weiß machen können, hat er aber nicht. Gott hätte nur eine Art von Blumen schaffen können, hat er nicht. Warum hat er das gemacht? Um zu zeigen, wie wunderbar er ist und wie großartig er die Welt gemacht hat für dich und wie großartig er den Menschen gemacht hat, dass du dich daran erfreuen kannst. Und das hat Jesus Christus mit seinem Vater, mit Gott, in 6 Tagen gemacht, nachzulesen in 1. Mose 1. Und wenn Gott diese Erde in 6 Tagen geschaffen hat, so wunderbar. Wie wird dann die neue Wohnung sein, wenn er sich dafür 2000 Jahre Zeit nimmt? Und jetzt ist meine Frage, wenn Jesus das alles so schön vorbereitet, möchtest du da nicht auch da sein? Wenn diese Erde nur ein winziges Abbild von dem sein wird, wie es im Himmel sein muss, dann möchte ich auch im Himmel sein. Und ihr könnt das selber euch ausmalen, wie ihr das denkt. Und vielleicht, wenn ihr darüber nachdenkt, denkt an euren letzten Urlaub, der schön war, wo ihr vielleicht eine neue Landschaft erlebt habt. Und dann merkt man manchmal, wie stolz man auf seine Heimat wird, wenn man die Natur sieht. In der Gemeinde in Ebermach, da gibt es ein paar Leute, die darauf drängen und möchten, dass ich das Badener Lied lerne. Ja? Vielleicht kennt ihr das. In diesem Badener Lied steht, du edle Perl im deutschen Land, frisch auf, mein Badener Land. Ja, man ist stolz auf die Perle Deutschlands. Man ist stolz, im Badenland zu leben. Aber wenn man schon so stolz auf das Badener Land ist, wie stolz können wir dann erst sein, Himmelsbürger zu sein, dazu zu gehören, im schönsten Reich der Welt zu leben? Könnt ihr euch ja mal das Badener Lied, wer es nicht kennt, auf YouTube anhören. Da geht es auch um Heidelberg. Bist du stolz auf den Himmel? Und wenn du stolz auf den Himmel bist, hast du dann die Sehnsucht, in den Himmel zu kommen? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Wenn du deinen Urlaub planst und sagst, du fährst jetzt irgendwo hin, wo es warm ist oder wo es schön ist, dann schwärmt man doch davon, oder? Dann möchte man da sein und dann sagt man, wir fahren jetzt in das und das schöne Gebiet. Ja, vielleicht sagen auch manche, ja, wir bleiben im Badener Land, weil es die Perle Deutschlands ist. Aber man schwärmt davon. Schwärmst du genauso vom Himmel? Und Paulus, er hatte dieses Heimweh nach Hause, weil er genau wusste, da ist mein Vater, da ist Gott. So wie der verlorene Sohn auch diese Sehnsucht hatte, nach Hause zu gehen, weil er gemerkt hat, da ist wirklich Heimat. Da ist wirklich ein Mensch, der mich liebt, mein Vater. Da ist ein Mann, wo es mir gut geht, wo ich mich um nichts kümmern muss. Und wir sehen es dann auch beim verlorenen Sohn nachzulesen in Lukas 15. Da lesen wir, wie er aufgenommen wird mit offenen Armen, obwohl er Fehler gemacht hat, ob er vielleicht auch sein Leben völlig daneben gelebt hat in dieser Zeit. Sein Vater, seine Eltern für tot erklärt hat. Und trotzdem steht der Vater da mit offenen Armen. Sehnen wir uns nicht alle nach solch einem Vater? Man kann machen, was man will und wird mit offenen Armen empfangen, ohne einen Rüffel zu kriegen. Und Gott ist dieser Vater. Er wird uns in der Bibel als dieser liebende Vater vorgestellt. Und wenn ich das sehe, dann kriege ich Heimweh. Heimweh nach einem Vater, der mich so liebt und so annimmt und so aufnimmt, wie ich bin. Und nicht danach fragt, was hast du eigentlich in der Zeit gemacht? Was ist mit meinem Geld? Wie siehst du überhaupt aus? Zieh dir mal was Anständiges an. Hättest du auch mal rasieren können, wenn du nach Hause kommst? Nein. Der junge Mann ist gar nicht dazu gekommen, alles aufzuzählen, sondern er wurde von seinem Vater bedingungslos angenommen. Da kommt man gerne nach Hause, auch wenn man irgendwas angestellt hat. Auch wenn das Leben nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Zu Hause, der Himmel ist da, wo Gott ist, wo Jesus Christus ist, wo du angenommen bist, so wie du bist. Wo du nicht irgendwas leisten musst, wo du nicht in Wikipedia am Ende deines Lebens auftauchen musst, wo du nicht bei der Google-Suche an erster Stelle stehst. Bei mir ist das sehr frustrierend, wenn ich meinen Namen bei Google eingebe. Da steht immer Mark Forster. Ja? Sehr frustrierend, die ersten 10 Seiten oder sowas, nur Mark Forster. Aber im Himmel ist das anders. Da werde ich willkommen geheißen mit meinem Namen und gesagt, wir warten schon auf dich. Ist alles vorbereitet. Wie schön, das zu wissen, dass man wer ist, ohne jemand zu sein. Und das Letzte, der Heimweg. Paulus ist noch auf diesem Weg und ich möchte euch nochmal den Vers 17 lesen aus dem Philipperbrief, Philipper 3, Vers 17. Da steht, folgt mir, liebe Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wer den Predigttext aufmerksam gelesen hat, der wird merken, in Vers 12 sagt Paulus, ich bin noch nicht vollkommen. Ich bin nicht perfekt. Ich arbeite noch daran, Christus ähnlicher zu werden. Und dieser Mensch sagt, nehmt mich zum Vorbild. Ahmt mein Verhalten nach. Und damit sagt Paulus was ganz Wichtiges, was für uns auch heute wichtig ist. Paulus ist auf dem Weg zum Vaterhaus und er ist nicht vollkommen. Und trotzdem sagt er anderen Menschen, nehmt mich zum Vorbild. Auch mit meinen Schwächen, auch mit meinen Fehlern, auch wenn ich noch nicht perfekt bin. Und trotzdem sagt Paulus, ich bin ein Vorbild für euch. Warum kann er das sagen? Wer den ganzen Philipperbrief lesen wird, der wird vor unserem Predigttext in Kapitel 2 vorbeikommen. Und in Kapitel 2 sagt Paulus, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und dann zählt er auf, was Christus getan hat. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, dem Menschen gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, also er legte diese Herrlichkeitskleidung ab und wurde Mensch. Er nahm Knechtsgestalt an und war dem Menschen gleich. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Paulus, er sagt, ich ahme Christus nach. Und Paulus, er verweist mit seinem Leben und mit seinem Lebensstil auf Jesus Christus hin. Und alle, die Christus gesehen haben, die werden gesehen haben, ja, er versucht, Jesus Christus nachzufolgen. Und in unserem Predigttext steht es, Paulus hatte eine Richtschnur in seinem Leben. Die Richtschnur war Jesus Christus. Und er hat immer auf Jesus Christus hingewiesen. Mit seinem Leben, mit seinen ethischen Einstellungen, mit all dem, was er getan hat. Ist das auch die Richtschnur in deinem Leben? Richtest du dich nach dem, was Jesus Christus sagt? Darum, aus diesem Grund, lese ich persönlich die Bibel. Um Jesus Christus mehr und mehr kennenzulernen. Um diese Richtschnur Jesus Christus immer besser zu verstehen. Um zu wissen, wie hat Jesus Christus gedacht? Wie hat er sich verhalten? Wie ist er mit Menschen umgegangen, die in seinem Umfeld Fehler gemacht haben? Wie ist er mit seinem Zeitmanagement umgegangen? Wie sah der Tag von Jesus Christus aus? Was war die Aufgabe von Jesus Christus in dieser Welt? Was war die Identität von Jesus Christus? Es ist ganz spannend, diese Frage zu stellen, wenn man die Bibel liest. Und man wird merken, man wird immer mehr von Jesus Christus angesprochen. Man lernt Jesus Christus immer mehr kennen. Und in mir wächst die Sehnsucht, immer mehr zu werden wie Christus. Obwohl ich genau weiß, wie Paulus, ich werde in diesem Leben und auf dieser Erde nie diese Vollkommenheit wie Jesus Christus erreichen. Und trotzdem ist mein Wunsch, genauso wie Christus zu werden. Weil es einfach ein super Typ war. Ist das auch deine Sehnsucht? Ist das dein Verlangen? Und Paulus gibt uns Hilfsmittel an die Hand, wie wir das tun sollen. Paulus sagt, sucht euch Vorbilder. Sucht euch Vorbilder, die Jesus Christus nachfolgen und ahmt sie nach. Hast du ein Vorbild in deinem Glauben? Ich hatte und habe immer wieder Vorbilder in meinem Leben. Ich bin geradezu auf der Suche nach Menschen in den Gemeinden, die mir als Vorbild dienen. Obwohl ich genau weiß, sie sind nicht perfekt. Obwohl ich weiß, diese Menschen können mich irgendwann enttäuschen. Und ich wurde in meinem Leben schon oft von meinen Vorbildern enttäuscht. Aber ich habe gemerkt, solange sie auf Christus hinweisen, sollen sie meine Vorbilder sein und können sie meine Vorbilder sein. Hast du in deinem Leben noch Vorbilder? Hier in dieser Gemeinde? Und dann möchte ich die Frage andersrum stellen. Bist du dir bewusst, dass andere auf dein Leben gucken? In Hebräer steht ein Vers, in Hebräer Kapitel, muss man eben gucken, 13. Da steht in Vers 7, gedenkt an eure Lehrer oder an eure Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Und jetzt ein Wort an alle, die am Ende ihres Lebens schon sind. Mindestens ich gucke auf euch. Und ich bin von manchen Alten begeistert, wie sie am Ende ihres Lebens ein Zeugnis sind. Die haben schon 70, 80 Jahre gelebt. Vielleicht schon 50, 60, 70 Jahre als Christ gelebt. Und sie haben ihre Freude immer noch nicht verloren. Wahnsinn, oder? Das möchte ich auch sagen. Wenn ich alt bin, wenn vielleicht mein Ehepartner gestorben ist, meine Kinder melden sich vielleicht gar nicht mehr bei mir. Nichts bleibt mehr und sowas gibt es. Und trotzdem haben sie die Freude nicht verloren. Das sind Vorbilder im Glauben. Ihr seid Vorbilder, wenn ihr alt seid und man kann euch abspüren, dass ihr diese Sehnsucht habt nach Jesus Christus. Und deshalb, wenn ihr vielleicht auch nicht mehr in der Lage seid, so anzupacken wie die Jüngeren, dann seid euch dessen bewusst, ihr seid Vorbilder für uns. Und die Jüngeren, nehmt euch diese Alten als Vorbilder, ladet euch bei den Alten zum Kaffee ein und sagt, ey, wie hast du das geschafft? Du bist so alt, du bist schon so lange mit Jesus Christus unterwegs und trotzdem hast du noch Spaß in deinem Leben. Ja? Und ich glaube, kein Älterer wird euch ausladen und sagen, ach, keine Zeit oder sowas, die haben Zeit. Und deshalb bitte ich euch wirklich, euch Vorbilder zu suchen und gerade auch von den Älteren zu lernen und sagen, ich möchte von ihr lernen. In vielen Bereichen sind Ältere ein Vorbild. Ich frage manche Alte, und das ist vielleicht mein Vorteil als Pastor, wenn ich zu denen nach Hause komme und sage, ihr seid jetzt 40 Jahre verheiratet, was ist euer Rezept? Ihr seid immer noch glücklich, was ist euer Rezept? Und dann kommt immer, ja, wir hatten auch schwierige Zeiten in unserem Leben. Und dann erzählen sie dir, was das Rezept ist. Hört euch das an und ahmt das nach, wie Paulus auch gesagt hat, ahmt mich nach. Und ihr werdet merken, jede gute Ehe ist zurückzuführen auf das Fundament Jesus Christus. Jede gute christliche Ehe ist zurückzuführen auf Jesus Christus. Und auch die Lebensfreude ist bei den Christen immer zurückzuführen auf Jesus Christus. Und deshalb lasst uns auf dem Weg in unsere Heimat, lasst uns nach rechts und links gucken. Wir sind nicht alleine auf dem Weg. Ein Lied, was ich früher immer gesungen habe oder öfter gesungen hat, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Er lädt dich ein zu seinem Hochzeitsfest. Und dann geht es dann weiter und ist allen sagen, die wir auf dem Wege sind. Lasst uns noch Menschen einladen, dabei zu sein bei diesem Hochzeitsfest. Du bist die Braut. Die Braut Christi, das sagt die Bibel. Und das, was ich öfter mal frage, ist, wie gehst du oder bist du, für die, die verheiratet sind, wie bist du zur Hochzeit gegangen? Im Jogginganzug? Im Hawaii-Hemd? Oder wie hast du dich auf deine Hochzeit vorbereitet? Bei uns sah das in etwa so aus, die Vorbereitungen liefen ein Jahr vorher. Da wurde ein Plan gemacht, was wir alles abarbeiten mussten. Ein halbes Jahr vorher, ein Vierteljahr vorher, 2 Monate vorher, 1 Woche vorher, 1 Tag vorher und alles, was wir vergessen haben. Und dann ging es darum, dann haben wir uns Gedanken gemacht. Wen laden wir ein? Das war noch relativ entspannt. Die meiste Zeit haben wir, glaube ich, für den Sitzplan gebraucht. Wir haben uns überlegt, wo wollen wir heiraten? Von wem wollen wir uns trauen lassen? Wer sind unsere Trauzeugen? Was ziehen wir an? Und wir haben uns richtig viele Gedanken darüber gemacht. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben uns da auf diesen Tag gefreut. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir uns nochmal Gedanken machen über die Hochzeit des Lammes und seiner Braut. Und dass wir dann merken, ja, wir freuen uns wieder auf den Himmel. Und solange wir diese Hochzeitsvorbereitung noch haben und solange wir auf diesem Weg in den Himmel sind, dann lass uns mit Freude andere Menschen mit einladen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Dass du ein Gott bist, der uns geschaffen hat, einzigartig gemacht hat, wie wir es heute im ganzen Gottesdienst gehört und gesehen haben. Danke dafür, dass wir wer sind, auch wenn wir nicht alles haben. Auch wenn uns manche Dinge genommen wurden, wie Gesundheit, Arbeitsstelle, Reichtum oder irgendwas anderes, Herr. Trotzdem sind wir deine Geschöpfe, deine geliebten Geschöpfe. Und Vater im Himmel, du möchtest, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Du möchtest, dass wir am Ende auf dieser Hochzeitsfeier dabei sein mit deinem Sohn und der Braut. Und wir bitten dich so herzlich darum, dass wir uns darauf vorbereiten. Herr, und bekanntlich ist die Vorfreude die schönste Freude. Nur bei dir ist das anders. Die Vorfreude ist schön und die Hochzeit wird noch viel schöner sein. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Herr, so schenk du uns immer wieder Einblicke in deinen Himmel. Und wir danken dir dafür, dass wir gemeinsam auf dem Weg sein dürfen. Herr, und lass uns Vorbilder sein in der Freude. Lass uns Vorbilder sein für jüngere Menschen. Lass uns Vorbilder sein und nach dir trachten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und danken dir dafür, dass es in unserem Leben auch so praktisch werden darf. Amen.